Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Unterwegs mit Michael Geier, Episode 3. Erinnerungen an einen Freund, der nicht bloß journalistisches Vorbild war. Nur beobachten oder eingreifen? 1980. Hindernisse und Chancen, Kampuchea wieder auf die Beine zu helfen. Wir hatten in den Tagen vorher oft darüber gesprochen, was uns wohl in diesem Land erwartet. Wir hatten überlegt, wie wir es 3 Wochen aushalten würden in einem Land, von dem wir gehört hatten, dass nach 4 Jahren einer beispiellosen Terrorherrschaft jetzt Totenstille herrschen soll. Ein ganzes Volk hungert aus und die Welt sieht zu, war den spärlichen Nachrichten über Kampuchea zu entnehmen. Nun wollten wir uns selbst Nachrichten verschaffen, zu begreifen versuchen, wie das kleine Volk der Khmer, Nachbar der Vietnamesen, Thailänder und Laoten, in die hoffnungslose Lage geraten ist. Es sind bange Erwartungen, mit denen wir die politische Erkundungsreise nach Südostasien antreten. Auch Ängste. Wir haben Elendsbilder im Kopf. Jetzt werden wir der alltäglichen Wirklichkeit des Elends selbst nahe kommen, nicht mehr bequem auf Distanz gehen können, werden betroffen sein, wollen nichtsdestoweniger journalistisch vorgehen, prüfen, registrieren. Kampuchea, die Zustände in dieser Ecke der Welt gehen uns an. Auf dem Flug lesen wir einen Brief, den uns Petra bei der Abreise zugesteckt hat. Von Bert Brecht hat sie uns was aufgeschrieben. Über die Berge fliegt der Mensch wie nichts. Groß sind seine Werke, doch am Brot für alle da gebricht's. Menschenskind, das nicht alle satt sind. Über die Kontinente spricht der Mensch von Haus zu Haus. 100.000 Hände strecken sich zueinander aus. Menschenskind, wenn sie erst beisammen sind. Journalisten aus einem der reichsten und bestgestellten Länder auf Reportagebesuch in einem Weltnotstandsgebiet. Wir haben uns fest vorgenommen, nicht nur politische Umstände, ökonomische Daten und historische Fakten abzufragen. Die Absicht ist, unmittelbaren Zugang zu finden zum alltäglichen Leben der Menschen, die Existenzbedingungen und Lebensumstände irgendeiner Familie ganz aus der Nähe kennenzulernen. Also nicht sich zufrieden geben mit der Beschreibung des Allgemeinen. Aufmerksam werden, für banale Einzelheiten unterscheiden lernen, was sensationell erscheint, was normal ist. Ungewiss, ob das möglich sein wird. Zweifelhaft, ob die politischen Vorkehrungen der Behörden das zulassen werden, wenn wir uns in den Wohnquartieren unter die Leute mischen wollen. Dann die erste Fahrt vom Flughafen in das Zentrum von Phnom Penh. Durch die Scheibe eines fabrikneuen Lada, einsammeln von Eindrücken. Wie im Kino, Vorbeifahrt an Kulissen. Das Auge sucht Bestätigung für die jüngste Geschichte dieser totgesagten Stadt, findet Anhaltspunkte in zerstörten Gebäuden, leerstehenden Häusern, am Straßenrand kampierenden Menschen. Ausgestorbene Wohnquartiere, Straßensperren, aber auch Bezirke großer Geschäftigkeit. Menschen unterwegs, mit Bündeln bepackt, reger Verkehr auf Fahrrädern und Fuhrwerken. Provisorische Verkaufsstände hier und da, ein Verkehrspolizist in nagelneuer Uniform, bunt bemalte, großflächige Propagandatafeln, LKWs mit UNICEF- und Rotkreuz-Emblemen. Irgendwo wird ein Zebrastreifen auf die Straße gepinselt. Flüchtige Eindrücke, voller Gegensätze. Zusammenhänge erschließen sich nicht. Es wird noch Tage dauern, bis sich die Eindrücke ordnen, Verständnis für das widersprüchliche Leben in dieser kaputten Stadt allmählich wächst. Gespräche im Hotel vermitteln Orientierung. Hier treffen wir Leute, die geschickt wurden, dem Land zu helfen. Gäste wie wir, aber schon vertraut mit den Verhältnissen. Experten, die den ganzen Katalog der fatalen Probleme Kampucheas abrufbereit im Kopf haben. Ihr Job ist es, den Notstand beherrschbar zu machen. Das Hotel Samaki ist ihr Quartier und ihre Einsatzzentrale. Es ist ein altes französisches Hotel, Holzgiebel, rote Dachziegel, kleine Balkone mit Steinsäulen in der Brüstung, innen viel dunkles Holz, Kolonialatmosphäre. Früher hieß es Royal, Luxusquartier für betuchte Ausländer. In der Nähe stand die katholische Kathedrale, von der gibt es heute nicht einmal mehr ein Trümmerstück, stattdessen nur noch ein leerer, öder Platz. In den Jahren unter Pol Pot ist diese Kathedrale als Symbol für das Eindringen und den Machtanspruch des europäischen Kolonialismus abgetragen worden, bis auf den letzten Stein. Das Hotel, wenige hundert Meter entfernt, ist unversehrt geblieben. Eine neue Sorte Ausländer ist jetzt hier eingezogen. Weil es das einzige Hotel mit Küchenbetrieb in Phnom Penh ist, treffen sie sich hier zu den Mahlzeiten, zum wöchentlichen Koordinationsgespräch jeden Freitag. Die meisten wohnen auch hier in den hohen Zimmern mit Visitenkarten an den Türen, mit Aufklebern der internationalen Hilfsorganisationen, UNICEF, die Kinderhilfsorganisation der Vereinten Nationen, World Food Program, das Welternährungsprogramm der UN, die Leute vom Komitee des Internationalen Roten Kreuzes. Wenn abends der Strom ausfällt, taste ich mich als Neuankömmling die Holztreppen hinauf, muss aufpassen, dass ich in den dunklen Korridoren nicht über Kisten stolpere, irgendwelche Geräte, Medikamente, gerade mit einem Flugzeug oder einem Schiff hereingekommen, vorübergehend hier abgestellt. Wenn die Aircondition nicht läuft, stehen Fenster und Türen offen, um die feuchten 40 Grad ein wenig in Bewegung zu halten. Die Zimmer sind Schlafstätte und Büro zugleich. Spezialkarten an den Wänden, farbige Statistiken, Tabellen über Transportbewegungen. Wie ist das Monat um Monat auszuhalten? Einer schleppt jeden Morgen eine ganze Batterie mitgebrachter Marmeladengläser in den Frühstücksraum. Nach einer Woche Frühstück im Samaki, bestehend aus zwei Scheiben Weißbrot mit zwei harten Butterklecksen, mal mit Salz, mal mit Zucker bestreut, wissen wir den Luxus zu erkennen, würden gern mal teilhaben. Aber so weit geht die Solidarität nicht. Ein anderer hat sich klammheimlich unten in der Bar ein Bierdepot angelegt, vorweg bezahlt. Er hat abends immer noch eine Flasche russischen Biers vor sich stehen, wenn der offizielle Vorrat leer getrunken ist. Und einer ist selten in der Bar. Er entspannt sich allein hinter seiner verschlossenen Zimmertür. Wenn er vom Schreibtisch zum Bett wechselt, dann greift er zum Kopfhörer, wählt aus seiner umfangreichen Kassettensammlung eine aus und hört Barockmusik. Für die meisten ist es ein Job. Viele Male schon in anderen Teilen dieser sogenannten Dritten Welt ausgeführt. Es war nicht der eigene Wunsch, nach Kampuchea zu gehen. Die Organisation hat es so bestimmt. Bei einigen ist inzwischen persönliche Betroffenheit hinzugekommen. Für sie ist Samaki nicht mehr bloß Name eines Hotels, das eine Zwischenstation in ihrer internationalen Laufbahn markiert, Sprosse auch auf ihrer persönlichen Karriereleiter. Solidarität ist zum Inhalt ihres Jobs geworden. Wie Michael und ich selber unsere journalistische Distanz verließen und uns das Schicksal von 10 Menschen auf einem Bambusfloß zu einem Projekt verleitete, das als Floß für Europa noch in Kambodscha begann, kann als Video betrachtet werden auf der Textseite gibt es dazu einen Link. 1980 hatte ein anderer Freund, der Direktor des Bremer Überseemuseums, Dr. Herbert Ganselmeier, Michael und mir geholfen, das originale Bambusfloß von Rückkehrern aus den Killing Fields Kambodschas vom Mekong zu einer Ausstellung an die Weser zu schaffen. Dort war es einen knappen Sommer lang zusammen mit einer Ausstellung in einem Bauwagen zu sehen. Zuerst war nachts der Videorekorder aus diesem Bauwagen gestohlen worden. Dann versuchte ein Bremer vom Floßanleger aus die Weser hin und zurück zu durchschwimmen. Er schaffte es nur anderthalb Mal. Ein Rettungshubschrauber kam, der Sog seiner Flügel zerstörte Palmblattdach und die kargen Schlafstellen darunter. Das Floß für Europa wurde später von der Hafenbehörde zur endgültigen Vernichtung freigegeben.